Ich lese uns dann den Predigttext für den heutigen Nachmittag. Wir finden ihn im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 43 bis 49. Denn es ist kein guter Baum, der faule Frucht trage, und kein fauler Baum, der gute Frucht trage. Ein jeglicher Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn man liest nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Und wes des Herz voll ist, des geht der Mund über. Was heißet ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, den will ich euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist gleich einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf den Fels. Da aber Gewässer kam, da riss der Strom zum Hause zu und er konnte es nicht bewegen, denn es war auf den Fels gegründet. Wer aber höret und nicht tut, der ist gleich einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde ohne Grund, und der Strom riss zu ihm zu, und es fiel alsbald, und das Haus gewann einen großen Riss. Bis dahin.
Ja, einen schönen guten Tag. Schön, dass ich mal wieder Gemeinschaft mit euch habe. Ich war jetzt noch nicht darauf eingestellt, dass das hier so schnell geht. Aber ja, bevor ich das vergesse, ich soll einen ganz herzlichen Gruß von Tanja ausrichten an die Geschwister hier in Hema. Hat sie mir extra aufgetragen, damit ich es nicht vergesse. Jesus treibt seine Regierungserklärung auf die Spitze. Wir haben uns im Mai ja schon mal mit Kapitel 6 beschäftigt und ich glaube fast im Februar auch. Ich hatte dieses Kapitel 6, was wir in der Lutherbibel überschrieben finden, mit die Rede auf dem Felde, unter das Stichwort Regierungserklärung Jesu Christi gestellt. Euch wird aufgefallen sein, dass hier inhaltlich vieles parallel ist zur Bergpredigt. Doch hat der Evangelist Lukas aus dem Munde Jesu eine Regierungserklärung gewählt, die eine etwas andere Zuspitzung hat. Also wir werden uns das so vorzustellen haben, dass Jesus an verschiedenen Orten seines Auftretens erklärt hat, dass er von Gott als König gesandt worden ist. Da damals die Tagespresse einfach noch fehlte, war es notwendig, dass er es immer wieder auch mal selber sagt, wer er ist und wozu er gekommen ist. Zwei dieser Erklärungen finden wir in der Bibel. Das eine ist die Bergpredigt, das andere ist hier bei Lukas die sogenannte Rede auf dem Felde. Bei Lukas finden wir, dass Jesus eine etwas andere Zuspitzung wählt. Wir sind es ja gewohnt, bei Matthäus dann zu hören, dass Jesus sagt, selig sind die und die. Hier beginnt Jesus seine Regierungserklärung mit einem klaren Vorstoß in zwei sehr entgegengesetzte Richtungen. Selig seid ihr. Dem steht gegenüber Jesu klare Ansage, wehe euch. Das finden wir in der Bergpredigt so nicht, das finden wir hier sehr deutlich. Es gehört zur Deutlichkeit der Darstellung des Evangeliums wahrscheinlich auch einfach dazu. Jesus Christus ist der von Gott gesandte Herr. Die Evangelien enden mit dem Wort aus dem Mund Jesu: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darauf läuft ja sein ganzer Dienst hin. Darauf läuft Golgatha hin, darauf läuft das leere Grab hin und vor allem natürlich Himmelfahrt. Aber alles, was Jesus getan und gesagt hat, dient dazu, klarzumachen, was seine Mission ist, wozu er da ist, welchen Auftrag er hat. Und dazu gehört, dass der lebendige Gott, der Herr des Himmels und der Erde, seinen Sohn eingesetzt hat zum Herrscher, dem Gott selbst die Regierungsgewalt in die Hände legt. Im Advent nehme ich persönlich immer gerne den 24. Psalm. Da ist dann Schluss mit diesem Herze-Jesulein, das da in seiner Krippe vor sich hinliegt. Der 24. Psalm stellt jeden, der ihn liest und der ihn hört, ganz klar vor den Anspruch des Königs der Ehren: Mach die Tore weit, mach die Türen hoch. Mit diesem Bild ist ausgesagt, der König der Ehren steht vor diesem Tor. Und dann steckt gleich die evangelische Zuspitzung: Das ist dein Lebenstor, vor das dieser König gezogen ist. Wenn man sich das mit dem mittelalterlichen Hintergrund vorstellt, den Luther bei seiner Übersetzung hatte, dann zieht dieser König natürlich mit einem schlachtbereiten Heer vor das Tor dieser Stadt, die hier angesprochen ist. Und er tut es als König. Nicht als einer, der mal noch erst König werden will, sondern als einer, der es schon ist. Und dann kriegt diese Stadt zugerufen: Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst deine Tore weit, dass der König der Ehren einziehe. Damit erreichst du, dass dieser König der Ehren seine Regentschaft für dich ausführt. Oder du lässt deine Tore geschlossen, zwingst diesen König der Ehren, deine Mauern sturmreif zu schießen, bis er dich überrennen kann. Damit hast du das Ergebnis erreicht, dass er seine Königsherrschaft gegen dich ausübt. König der Ehren ist er. Was das für dich bedeutet, das bestimmst du. Hier spricht der 24. Psalm eine ganz grundsätzliche Frage an unser Leben an. Mach deine Lebenstore weit, dass der König der Ehren einziehe. Es ist überhaupt nicht nötig, dass du ihn dazu zwingst, dich mit deinem Leben sturmreif zu schießen, bis er dich dann überrennt. Wenn du das unbedingt willst, kannst du das natürlich tun, aber es besteht nicht die geringste Notwendigkeit dafür. Du darfst ihm die Tore deines Lebens öffnen, damit er einzieht und damit er sich in deinem Leben als der König der Ehren auf den Thron setzt und es regiert. Das wird er immer und unbedingt für dich tun. Jesus sagt auch ganz klar im Johannesevangelium: Zum Richten bin ich gar nicht gekommen, sondern zum Retten. Darauf zielt seine Regierung auch ab und darauf zielt auch das ab, was er als Regierungsprogramm vorstellt. Selig seid ihr, wenn ihr arm mit leeren Händen zu eurem Gott kommt, wenn ihr als Hungernde zu eurem Gott kommt, weil ihr euren Lebenshunger selber nicht stillen könnt. Wenn ihr als Weinende zu eurem Gott kommt, und selig seid ihr vor allem dann, wenn ihr kommt als solche, die um Jesu Christi willen Verfolgung zu erleiden haben. Das ist eine Verheißung, deren Substanz ich persönlich nicht so fürchterlich gerne ausprobieren würde, von der uns unsere Geschwister in Nordkorea oder in Nigeria aber ein Liedchen singen könnten, glaube ich. Selig bist du, wenn du vor diesen König der Ehren, vor diesen Regenten, den Gott geschickt hat, hintrittst und darauf verzichtest, deine eigenen Hände zu füllen mit Sachen, von denen du meinst, du könntest damit vor ihm angeben. Wenn du deine Hände leer machst, wenn du mal einen nüchternen Blick in dein Leben wirfst und feststellst, wie armselig du vor Gott dastehst. Und wenn du ihm das bringst, dann hast du die besten Voraussetzungen dafür, dass er tut, was seiner Königsherrschaft entspricht, nämlich deine Hände mit seinem Segen ausfüllen. Wenn du zu ihm kommst und darauf verzichtest, deinen Lebenshunger und deinen Lebensdurst mit eigenem Gemache oder mit dem Fastfood-Angebot irgendwelcher Sinnstifter füllen zu wollen, dann hast du die besten Voraussetzungen dafür, dass er dir begegnet als das Brot des Lebens, als das Wasser des Lebens, das zum ewigen Leben hin gereicht. Gerade im Siegerland war das in der Erweckungsbewegung des 18. Jahrhunderts ein ganz wichtiger Faktor. Man hat viel überall rum gestandene Männer, Bergleute, Bauern, alte Männer, die in ihrem Leben schon echt was geleistet hatten, gesehen, wie sie da standen und in Tränen zerflossen, weil sie nicht wussten, wohin sie mit ihrer Schuld sollten. Wer so weinend vor Jesus steht, dem schenkt Jesus den Blick auf sein Kreuz und den Ruf, da bring deine Schuld hin. Da habe ich alles für dich getan. Und alles, was ich für dich getan habe, das schenke ich dir, wenn du mir nur endlich das bringst, wofür ich da ans Kreuz gegangen bin. So wurde zum Beispiel im Siegerland im 19. Jahrhundert aus dem Weinen eine Verhaltensweise, wo die Nachbarn sagten, sag mal, man kennt dich ja gar nicht wieder. Was ist denn mit dir passiert? Und dann haben die Leute erzählt, wo sie mit ihrer Schuld hingekommen sind und wie leicht es ihnen geworden ist, weil der Sühner von Golgatha ihre Schuld weggenommen hat. So werden die, die weinend zu diesem König gekommen sind, durch die Gnade dieses Königs die Lachenden sein. Wehe euch aber, wenn ihr meint, ihr könnt die Herrschaft dieses Königs ignorieren und ihr seid euch selber genug und ihr schafft das schon alles alleine. Denen kann die Regierungserklärung Jesu Christi nur raten, macht euch mal nüchtern und seht mal zu, dass ihr in eurem eigenen Leben ehrlich werdet, bevor es zu spät ist. Bevor es am Ende dieses große Wehe euch ist, das über eurem Leben stehen bleibt. Ihr dürft zum Selig seid ihr rüberkommen. Jesus redet auch davon in einem zweiten großen Teil, was die Regierungserklärung, was die Königsherrschaft Jesu Christi in uns, in denen, die zu ihm kommen, bedeutet, das hatte ich erklärt. Sie bedeutet erstens den Tod, zweitens den Unterschied und drittens den entscheidenden Dritten. In der Autorität des von Gott eingesetzten Königs sagt Jesus, liebet eure Feinde. Das sagt er zum Beispiel mir und da muss ich ihm sagen, nee, tue ich nicht. Jetzt hat entweder Jesus ein Problem oder ich. Nüchtern betrachtet kann das natürlich nur heißen, dass ich mit einem gewaltigen Problem dastehe, nämlich mit meinem dicken Ego. Dieses Ego ist ja aus der Sünde geboren und aus der Sünde genährt. Und dieses Ego muss dahin, wo Jesus am Kreuz dafür gestorben ist. Ich muss mit meinem Leben mit an das Kreuz Jesu Christi, ich muss meinem alten Ich absterben, mit seiner Sündhaftigkeit und seiner Anfälligkeit für Sünde und mit all dem, was ich mir in meinem alten Ich so einbilde, mit der ganzen falschen Sicht, die ich auf mich selber habe, alles das muss an das Kreuz, wo Jesus Christus für mich gestorben ist. Von da aus muss ich mich von ihm mit neuem Leben beschenken lassen. Das alte Ich muss in den Tod. Ein Leben, das aus dem Geist Jesu Christi gezeugt und genährt ist, muss herbei. Das bedeutet den ersten Punkt der Königsherrschaft Jesu Christi in mir. Den zweiten bedeutet es, dass der Satz, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, siehe, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, sich auszuwirken hat. Es muss ein Unterschied da sein zwischen dem Jens, den Christus nicht regieren durfte, und dem Jens, in dem Jesus Christus endlich auf dem Thron sitzen darf. Dieser Unterschied muss darin bestehen, dass der Geist dieses Königs, der mein Leben zu gestalten beansprucht, sich auswirkt. Dadurch, dass er altes Gerümpel aus meinem Leben rausschmeißt, dass er Neues in mein Leben hineinbringt, seine Frucht natürlich zuallererst, nachzulesen Galater 5. Dass diese Regentschaft des neuen Throninhabers in meinem Leben den Unterschied ausmacht. Dieses Lied, Christen sind nicht besser, sie sind nur besser dran, greift substanziell wesentlich zu kurz. Denn wenn sie nicht besser sind, dann ist nicht zu erkennen, wer auf ihrem Lebensthron das Sagen hat. Das soll aber zu erkennen sein. Und damit kommen wir zum dritten, was die Königsherrschaft Jesu Christi in mir bedeutet. Sie bringt den in mein Leben, der das letzte Wort hat, den entscheidenden Dritten, den lebendigen Gott selber. Dieser grundlegende Unterschied meines neuen Lebens zu meinem alten Leben, jedenfalls muss der da sein, ich hoffe, dass man zumindest Ansätze davon auch erkennt. Dieser entscheidende Dritte hat auch das entscheidende Wort zu sprechen. Es ist nicht mehr das alte Verhältnis von Wurst wider Wurst. Und es ist auch nicht mehr der alte Grundsatz, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Es ist der neue Grundsatz, der heißt, denke du an deinen Nächsten und dein Vater im Himmel denkt an dich. Mit dem Maß, mit dem ihr zuteilt, wird euch zugeteilt, sagt Jesus. Wenn ihr aber gebt, dann gebt ihr nicht weg, sondern dann gebt ihr unter den Augen dessen, der euch die hundertfache Menge in euren Schoß schüttet. Das sagt Jesus an einer anderen Stelle. Frucht bringen hundertfältig. Dieser entscheidende Dritte ist neu in einem Leben gegenwärtig, in dem Jesus Christus die Königsherrschaft angetreten hat. Er setzt die Maßstäbe, er gibt die Ziele vor und vor seinen Augen bleibt nichts verborgen. Deswegen kann einem, der sich dessen bewusst ist und der sich von diesen neuen Maßstäben leiten lässt, nichts fehlen. Da er diesen Vater hat, der reich ist über alle, die ihn anrufen, diesen Vater, der sich erbarmt, wie man sich über Kinder erbarmt, der ein rechter Vater ist über alles, was Kinder heißt. Und alles das bringt Jesus jetzt auf eine entscheidende Spitze im dritten Teil seiner Regierungserklärung. Und mit dieser Spitze, auf die Jesus es treibt, treibt er es gleichzeitig in die völlige Unmöglichkeit, wenn wir bei uns selber bleiben. Da ist dieser Spitzensatz in Vers 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Und dann kommt die Aufforderung, das Lebenshaus vernünftig zu bauen, auf ein vernünftiges Fundament zu bauen. Wenn man dabei dann wieder auf sich selber guckt und auf seine Möglichkeiten, kriegt man sofort wieder alles eigene aus der Hand geschlagen und muss feststellen, keiner der Aufforderungen, die Jesus hier in den Raum stellt, kann ich folgen. Jedenfalls, solange ich mit diesen Aufforderungen bei mir bleibe. Jesus sagt sogar den sehr steilen Satz, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Wenn wir davon ausgehen, dass die Bibel sich selber nicht widerspricht, dann steht dem ein ganz anderer Satz entgegen. Der steht in 1. Mose 9 und heißt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Das ist ein Urteil, das Gott gefällt hat, nachdem er versucht hat, durch Gericht die bösen Menschen wegzukriegen, nur die Guten am Leben zu lassen. Und dann stellt Gott fest, es hat alles keinen Sinn. Mein Gericht war für die Katze, weil es am menschlichen Herzen nichts geändert hat. Es ist böse von Jugend auf. Das heißt, entweder stürzt Jesus uns hier vom Gipfel seiner Regierungserklärung aus in den Abgrund unserer Unmöglichkeiten, oder er hat eine andere Idee, was wir davon lernen sollen. Lasst uns lernen, dass der Anspruch Jesu Christi mit seinem eigenen Handeln und mit seinem Evangelium ein stabil zusammengeflochtenes dreifaches Seil bilden, an das wir uns hängen können. Prediger 4 sagt, eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Zu so einer dreifachen Schnur macht Jesus sein Evangelium, seinen Anspruch und sein Handeln. Jedem Anspruch, den Jesus an uns stellt, liegt sein Evangelium zugrunde und geht sein Handeln voraus. Wiederum, ich sagte schon, verflochten, uns auf den Boden dieses Evangeliums zu bringen, eben dieses Lebenshaus zu bauen, das ist ein Anspruch Jesu, der geht an uns. Der soll unser Handeln nach sich ziehen, aber auch dieses Handeln wiederum birgt sich in dem Handeln, das Jesus zuvor selber erbracht hat. So geht das ineinander, diese drei Schnüre. Jeder Baum, der gute Frucht bringt, das ist hier so pauschal hingestellt von Jesus, dass man geneigt ist zu denken, Moment mal, ganz so schwarz-weiß ist jetzt also, man muss doch auch mal gucken, auch ein Baum, der jetzt normalerweise eine gute Ernte bringt, das sind doch immer mal 2, 3 faule Äpfel dran, oder? Nein, Jesus formuliert es anders. Jesus sagt, guter Baum ist gleich gute Frucht. Fauler Baum ist gleich faule Frucht. Jesus verzichtet komplett darauf, genauer hinzugucken. Das kann eigentlich nur damit zusammenhängen, dass allem Eintreten in die Königsherrschaft Jesu Christi sein Kreuz von Golgatha vorausgeht und vorausgehen muss. Und dass hier an diesem Kreuz der Baum genommen wird und ganz pauschal, ganz grundsätzlich und ganz allgemein zu einem guten Baum gemacht wird. Zu einem Baum, bei dem Jesus darauf verzichtet, die faulen Früchte, die vielleicht noch da sind, zu suchen und in den Vordergrund zu stellen. Das ist das Ausmaß der geschenkten Gerechtigkeit von Golgatha. Das ist das Ausmaß der Gnade, mit der Jesus jeden beschenkt, der sein Leben zu ihm bringt. Das ist keine differenzierende Gnade mehr. Das ist keine Gnade, die mit der Lupe und mit Fingerabdruckpulver und mit sonst welchen Beweissicherungsmaterialien durch ein Leben durchzieht und guckt, ha, da ist doch immer noch, da kann man es doch noch sehen, das ist gar kein guter Baum. Das Ergebnis der Gnade ist, Jesus Christus stellt jeden, der ihm sein Leben bringt, zu seiner Königsherrschaft, vor den heiligen Gott hin, als einen solchen guten Baum. Und dann verzichtet Gott darauf zu suchen, wo die faule Frucht denn wohl noch ist, weil Jesus diesen Baum genommen und mit seinem Guten, mit seinem vollständig Guten, das aus seiner Gnade kommt, neu geschaffen hat. Das ist auch nicht erst dann, wenn wir einen bestimmten Stand erreicht haben. Wir sind 95 und haben uns vor 75 Jahren bekehrt und haben die letzten 75 Jahre dann ein Leben geführt, mit dem wir vor Gott angeben können. Nichts von diesem Gedankengut zählt hier. Was allein zählt, ist, wie Jesus Christus uns vor Gott hinstellt. Und wie Gott uns ansieht. Nicht am Ende unseres Glaubenslebens, sondern indem er auf das Kreuz seines Sohnes sieht. Und indem er vom Kreuz seines Sohnes die Worte seines Sohnes hört. Es ist vollbracht. Es ist alles zu Ende gebracht. Es ist alles erledigt, es ist alles richtig gemacht in den Augen Gottes. Die Gnade besteht zu 100%. Die Gerechtigkeit vor Gott besteht zu 100%. Gerechtigkeit bedeutet im biblischen Sprachgebrauch ja nicht, wie bei uns, jeder kriegt, was er verdient hat, sondern es bedeutet, wir stehen vor Gott so, wie wir sein müssen, wie wir sein sollten. Den Maßstäben des heiligen Gottes werden wir gerecht. Jesus stellt uns vor Gott hin, Gott legt seine heiligen Maßstäbe an und sagt, gerecht. Und er sagt das nicht wegen unserer Leistung, sondern er sagt das wegen des Kreuzes seines Sohnes, wegen des Blutes von Golgatha, mit dem wir abgewaschen sind von aller Sünde, von allem, was uns von Gott trennt, mit dem wir hineingestellt sind in die Gotteskindschaft. Das macht uns passend zu den heiligen Maßstäben Gottes. So vollkommen handelt die Gnade Jesu Christi an uns. Wir haben zu dieser Gnade keinen Beitrag. Wozu wir einen Beitrag haben, ist, dem Herrn, der uns diese Gnade geschenkt hat, unser Leben zu überlassen, dass er es regieren darf. So wird er durch seinen Heiligen Geist in den Herzen derer, die er gerecht gemacht hat, seine Regierung umsetzen, seine Frucht bringen, seinen guten Schatz mehren, aus dem man dann herausgeben kann. Hier kommt wieder der Anspruch dieses Herausgebens, der Anspruch, dass diese Frucht an andere gehen soll. Ein guter Mensch gibt aus dem guten Schatz seines Herzens. Gleichzeitig gibt es hier einen Baum, der völlig undifferenziert unter das Wehe vom Anfang fällt. Da kann menschlich, wer weiß was, alles Gutes gewesen sein in dem Leben. Jesus sagt, böser Baum, böse Frucht. Dieser Unterschied, guter und böser Baum, der geht aus dem ethischen Bereich völlig raus und geht zurück auf den Anfang der Menschheitsgeschichte. Da gibt es einen Baum im Garten Eden, der dazu dienen sollte, Gutes und Böses zu unterscheiden. Wenn Adam und Eva das noch nicht konnten, was ja dieser Baum voraussetzt, sie sollen ja nicht davon essen, dann kann es dabei nicht um irgendwelche moralischen Kategorien gegangen sein oder um Ethik. Dann kann es nur darum gegangen sein, bringt mich das zu Gott oder bringt mich das von Gott weg? Das ist auch der Punkt bei der Stimme der Schlange. Kommt das von Gott oder ist das nicht die Stimme des Gottes, des Herrn, des Vaters, den ich kennen darf? Was von Gott kommt und was zu Gott führt, das ist das Gute. Was genau das nicht tut, das ist das Böse. Hier fallen die menschlichen Kategorien raus. Sie haben in der Königsherrschaft Jesu Christi keine Bedeutung mehr. Deswegen fallen auch Werke weg, wie das in der katholischen Kirche ist. Man muss sich selbst durch gute Werke gut machen. Nee. Jesus Christus macht gut, indem er mit Gott versöhnt macht. Und was dann an Gutem kommt, das ist sein Regierungshandeln in uns. Der Anspruch ist nur, erstens, lass deinen Heiland in deinem Leben auf dem Thron sitzen. Zweitens, lass das, was du aus seiner Regierung genießt, was er in seinem Leben in dir verwirklicht, nach außen gehen. Das gehört in den Vers 46 hinein. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Tut nicht, was ich euch sage. Es geht zurück auf das Ende des Abschnitts vorher, wo Jesus auch schon mal ganz klar sagt, was kümmerst du dich eigentlich um den Splitter im Auge deines Nachbarn, wenn du selbst noch einen Balken in deinem eigenen Auge spazieren trägst? Du zuerst. Du musst zuerst zu dem, der den Balken aus deinem Auge entfernen kann. Danach sei barmherzig und geh zu deinem Nachbarn und hilf ihm, dass er den Splitter los wird. Du selbst, du persönlich, darfst mit deinem Leben aber nicht dahinter zurückbleiben, sonst bleibt der Balken in deinem Auge. Sonst bleibst du und du kannst dich menschlich anstrengen, wie du willst, in den Augen Gottes ein fauler Baum. Deswegen dieser Satz, was nennt ihr mich Herr, Herr, tut aber nicht, was ich euch sage. birgt im Prinzip denselben Inhalt, wie es der Heilandsruf in Matthäus 11 tut. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nur hier tut er es mit einer etwas anderen Stoßrichtung, nämlich mit der, es ist dringend, dass du den König der Ehren nicht nur formell, nicht nur mit den Lippen bekennst, sondern dass du ihn mit deinem Leben bekennst. Dafür geht dir sein Evangelium voraus, dafür geht dir sein Handeln voraus, dafür begegnet dir auch sein Handeln täglich neu und darin darfst du auch seinen Anspruch bergen und durch die Kraft, die dir dieses Handeln Jesu verleiht, kannst du diesem Anspruch folgen. Jesus endet mit einem Bild, aus dem es eigentlich kein Entweichen gibt, weil jeder Mensch sein Leben in irgendeiner Weise baut. Selbst Menschen, die sich normalerweise völlig treiben lassen und überhaupt nicht aktiv sind, haben das ja als einen Weg ihrer Lebensgestaltung gewählt. Sie bauen also gewissermaßen ein Passivhaus, wenn man mir das Wortspiel erlaubt. Jeder baut ein Lebenshaus. Und jetzt gibt es vernünftige Leute, die überlegen sich, mein Lebenshaus hat vielleicht die besten Chancen durchzukommen, wenn ich dafür ein vernünftiges Fundament habe. Es gibt Leute, die denken, ach, Lebensfundament, oh, kann man auch lassen. Gerade in unserer Zeit gibt es sehr, sehr viele Leute, die Treibsand als Lebensfundament wählen. Jesus sagt, warum? Warum gehst du so unvernünftig mit deinem Leben um? Warum machst du so einen Blödsinn? Guck dir doch dein Leben mal nüchtern an und dann sag mir doch mal, was du für ein tragfähiges Fundament hältst. Und dann lass den Herrn der Ewigkeit, der auch deine Zukunft übersieht, mal einen Blick über deine Baupläne werfen. So ein auf die Erde gestelltes Haus, das hält ja, solange schönes Wetter ist. Jesus sagt auch ganz klar, die Probe, ob dein Lebenshaus was taugt oder nicht, die kommt auf dich zu, wenn du in Lebensstürme gerätst und wenn die Lebensozeane an dich dranstoßen. Dann wirst du auch den Unterschied feststellen. Entweder dein Lebenshaus klappt wie ein Kartenhaus in sich zusammen oder es steht. Mag sein, dass du hinterher neu verputzen musst, aber das Haus steht. Das Haus steht aber nur dann, wenn das Fundament vernünftig gewählt ist, wenn das tragfähig ist. Hier kommt der Satz Jesu, tut, was ich euch sage, ins Spiel, als der Satz, gründet euch, baut euer Leben auf meine Königsherrschaft. Es kann sein, dass ihr tief graben müsst dafür. Wenn das so ist, dann ist es halt so. Hauptsache, ihr kommt bei eurem Graben auf dieses Fundament hin. Wie viel Lebensschutt und Lebensschrott, wie viel vielleicht auch Sünde muss ich da wegschaufeln? Das kann so sein, dass ich da erst eine gewaltige Schaufelaktion habe. Aber ich muss hin zu diesem Fundament, das alleine mein Leben tragen kann, nämlich dieser Herr Jesus Christus, seine Königsherrschaft, auf die ich mein Leben gründen kann. Jesus Christus nimmt, um im Bild zu bleiben, eine große Schaufel mit in seine Hand und hilft dir. Wenn du graben musst, gräbt er mit. Und er schaufelt deinen Lebensschrott an sein Kreuz, damit sein Blut drüber fließt. Und damit dieses sein Blut deinen Lebensschrott mit wegwäscht ins Meer, da wo es am tiefsten ist. Sein Handeln steckt ja nicht nur mit drin, sein Handeln ist das Zentrum dieser Aufforderung, grabtief. Folge meinen Worten. Es sind ja nicht nur leere Worte, es sind Worte, die Kraft haben, lebendig zu machen. Worte des ewigen Lebens. So ist Jesus mit da drin, wenn du dein Leben auf ihn gründest. Jesus ist der, der es festmacht, der das Fundament gießt und die Anker festsetzt. Es ist doch wieder sein Handeln. In diesem Anspruch an dich und in diesem Evangelium an dich ist das Zentrum, das Höchste und das Wesentlichste doch wieder sein Handeln, dass er dich mit deinem Leben festmacht in sich, dass er dich nimmt und in die Hand des Vaters legt und dir zusagt, nichts und niemand wird sich unterstehen, dir zu schaden, denn mein Vater ist größer als alles. Dass er dir sagt, du bist teuer erkauft, mein Blut ist für dich geflossen. Darauf bau dein Leben, dann baust du es in der Hand des Vaters, aus der dich Lebensstürme und Lebensozeane nicht wieder reißen können. Die Fassade vielleicht ramponiert, aber das Leben intakt. Das ist nur da, wo Leben gegründet wird auf den Felsen Jesus Christus und in seiner Königsherrschaft. Deswegen lasst uns diesen Vers 46 als Evangelium verstehen. Nennt mich nicht nur Herr, Herr, tut, was ich euch sage, kommt zu meinem Evangelium, gebt euer Leben in mein Handeln. Ich bin der König der Ehren, ich habe alles für euch getan und ich werde euch in meine Hand schließen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus auch noch dazu. Amen. Lasst uns miteinander beten.